Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Also nicht, dass es mich letzte Woche überrascht hätte, aber es ist doch immer wieder erstaunlich und es ist auch traurig zu erkennen, wohin die sogenannte Landeskirche geht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in Berlin, was die Berliner Pfarrerin Lena Müller mit 33 Jahren gemacht hat. Obwohl in Deutschland Polygamie, also Vielehe, verboten ist, hat sie tatsächlich jetzt 4 Männer miteinander verheiratet. Was hat sie dazu gesagt? Was sollte Gott dagegen haben? So verteidigt sie ihre Trauung. Es ging so in die Richtung, dass hier sogar 4 Menschen einen Bund eingehen. Das ist doch gut für Gott. Wie gesagt, erschreckend, aber nicht überraschend. Denn diese Tendenz, was auch innerhalb der sogenannten Kirche passiert, beschreibt die Schrift bereits seit vielen Jahrhunderten, dass es so kommt. Ein ganzes Durcheinander. Und wir sind live dabei. Und nicht nur das, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Und wir müssen bei allem, was da so auf uns einprasselt, immer wieder entscheiden. Wie stehen wir dazu? Was halten wir davon? Wie gehen wir damit um? Ich erinnere euch heute daher nochmal, heute Morgen, an die Weltsicht der Bibel. Diese Welt steht unter Gericht. Wir leben in Gottes Schöpfung, wir atmen seine Luft, wir leben auf seiner Erde, wir werden durch sie versorgt, wir genießen die Natur. Und diese Welt ignoriert den Schöpfer und Erhalter aller Dinge und verdreht alles. Und daher geht diese Welt auf einen Tag des Gerichts zu. Liebe Gemeinde, richtet euch daher in dieser Welt nicht zu sehr ein. Bleibt hellwach. Haltet die Augen offen. Und realisiert, in welcher Welt wir als Christen leben. Das Einzige, was uns in dieser Welt tröstet, ist, um es mit den Worten des ehemaligen Sklavenhändlers John Newton zu sagen, der zum Glauben gekommen ist und dann viele geistliche Lieder verfasst hat. Eins seiner bekanntesten ist Amazing Grace. Er hat gesagt, es gibt einen politischen Leitsatz, der mich tröstet. Der Herr regiert. Der Herr regiert. Schaut, für Christen ist diese Welt kein Zuhause. Er hat uns aus dieser Welt herausgerettet, aber nicht ins Nichts gesetzt, sondern er hat uns in Christus versetzt. In die himmlischen Örter, wie es Epheser 1 sagt. Unser Bürgerrecht ist schon jetzt im Himmel. Und dennoch hat er uns für eine gewisse Zeit noch hier zurückgelassen. Wir sind vorübergehend noch hier gelassen worden, mitten in dieser Welt, die auf ein Gericht zugeht. Jesus hat es seinen Jüngern damals so gesagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Und damit hat er auf den Heiligen Geist hingewiesen, der uns in dieser Weltzeit helfen würde. Aber er sagt damit auch schon was, ich lasse euch zurück. Ich lasse euch zurück. Ihr seid noch nicht da, wo ihr eigentlich hingehört. Was er seinem Volk, seiner Herde verspricht, ist dies, in Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und der Kontext hier in Lukas 12 ist, er wird für seine Herde in dieser Weltzeit sorgen. Und das so lange, bis er wiederkommt und uns auch physisch aus dieser Welt herausrettet. So hat er damals gesprochen. Was bedeutet diese Welt- und Lebenssicht für uns als Schafe dieses Hirten nun? Darüber haben wir jetzt lange nachgedacht in dieser Serie. Warum lässt uns der Hirte hier als seine Schafe, als seine Gemeinde zurück? Doch nicht deshalb, damit wir die Zeit bis zu dem Tag, bis er wiederkommt, nur irgendwie überbrücken. Überbrücken mit, ich sag mal, Nebenschauplätzen. Schaut, es ist so schön, einen erfüllten Job zu haben. Es ist so schön, wir haben es jetzt in dieser Familie gerade sehr groß, so viele Kinder auf einmal zu haben. Also jede Familie eins erstmal. Es ist ein Segen. Es ist schön, ein Haus zu haben. Es ist so schön, ein Wohnmobil zu fahren. Es sind auch einige unter euch, die Wohnmobil fahren. Es ist schön. Es ist schön, wenn du gesund bist. Und auch wenn du reich sein solltest, alles schön. Aber es ist Segen Gottes in dieser Welt. Es ist sein Geschenk an uns in dieser Weltzeit. Nichts, worauf wir Anspruch haben. Wenn wir alle so den Segen Gottes erleben, dann sollten wir aber eins nicht tun. Diesen Segen mehr lieben als Gott. Die Gabe mehr lieben als den Geber. Unser Leben nicht immer nur mit weiteren Segnungen ausfüllen wollen, sondern gerade deshalb Gott über alles lieben und ihn immer mehr sehen, ihn immer mehr kennenlernen wollen. Sein Segen soll uns zu ihm führen, nicht in diese Welt hinein. Denkt mal an die vielen Geschwister in dieser Welt, die diese Art Segen nicht erleben, sondern die den Segen durch Kraft in Verfolgung erleben. Die diesen Segen erleben in Nöten, im Gefängnissen, bis hin zum Martyrium. Sie sehnen sich den Tag herbei, an dem Jesus wiederkommt und sie aus der Welt herausrettet. So vielfältig ist es in der Gemeinde Gottes. Wir im Westen so, in Nordkorea sieht es da ganz anders aus. Was ich sagen will, wir überbrücken also nicht mit diesen Segnungen die Zeit, bis er wiederkommt, sondern wir sind als Gemeinde bis dahin ein Licht, ein Hinweis darauf, dass der Herr wiederkommt und dass er richten wird. Und das ist kein Nebenschauplatz, das ist das Hauptereignis in der Zukunft. Darüber berichtet die Bibel an unzähligen Stellen. Es ist eigentlich das Top-Thema von 1. Mose 3 bis Offenbarung. Aber der Hirte gibt uns nicht nur Kenntnis über die Zukunft, um unsere Neugier zu befriedigen, sondern damit wir uns mit allem, was uns in dieser Welt begegnet, dass wir den richtigen Fokus setzen. Deswegen ist dieser Abschluss dieser Serie nochmal auch, glaube ich, für uns alle sehr wichtig, damit wir uns da auch ein sagen, ja, das wollen wir gemeinsam immer mehr so sehen. Ich möchte da an einen Text anknüpfen, den wir letzte Woche hier betrachtet haben. Oder besser gesagt, diese Aussage aus dem Hebräerbrief, die uns den Grund gibt für unser heutiges Thema. Hebräer 10 nochmal. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Ich weiß nicht, ich lese noch viele Horoskope, also nicht von euch, in der Welt, werden die noch gelesen? Gibt's noch, ne? Horoskope. Wie gerne würde man doch wissen, was kommt. Also zumindest so ein bisschen mehr über die Zukunft erfahren, um auch zu wissen, was es bedeutet, wenn ich mich heute so oder so entscheide. Aber unser Hirte, der uns durch diese Weltzeit führt, durch sein Wort, der gibt uns tatsächlich Einblick in das, was kommt. Auf das können wir uns verlassen. Wir kennen den guten Hirten, der uns auch durch diese Weltzeit leitet, durch sein Wort bis hin zu diesem herrlichen Ziel, das er anspricht, bis zu diesem Tag. Gott macht uns zu Mitwissern. Nicht in allem, aber in dem, was für uns wichtig ist zu wissen. Das Thema heute ist, bis der Oberhirte uns nach Hause holt. So lange sind wir in dieser Welt mit all dem konfrontiert, was uns permanent beschäftigt und womit wir bombardiert werden. Und Jesus sagt, Ich will, dass ihr hier für mich lebt. Wir leben für den Hirten, bis er uns zu sich nach Hause holt. Darf ich uns alle nochmal fragen? Seht ihr den Tag kommen? Ist das präsent? So ab Montagmorgen? Oh, jetzt ja, morgen. Bei der Entscheidung, die ihr treffen müsst, eine Begegnung, die ihr habt. Oder ist unser Blick gefangen doch eher von den Nebenschauplätzen oder auch von den Segnungen Gottes für unser Hier und Jetzt? Es gab früher mal so einen Flyer, um Nichtchristen anzusprechen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist schon meine Zeit. Da hieß es dann mit Bildern: zu früh, um an Gott zu denken, zu verspielt, um an Gott zu denken, zu verliebt, um an Gott zu denken, zu beschäftigt, um an Gott zu denken, zu besorgt, um an Gott zu denken, zu krank, um an Gott zu denken, und dann das letzte Bild war: zu spät, um an Gott zu denken. Ah, zu alt haben wir noch vergessen, ja, weiß nicht mehr genau, was dabei war. Ich sag mal, vielleicht sollten wir den mal abgewandelt auch mal für uns Christen formulieren. Zu beschäftigt, zu verliebt, zu besorgt, um an den Tag zu denken, der näher kommt, nämlich wenn er wiederkommt. Was ist dieser Tag? Was meint die Schrift damit? Was ist damit gemeint? Und ich möchte das mit euch heute mal ein bisschen durchgehen und auch etwas visualisieren. Nochmal, wenn wir über unseren Gott sprechen, reden wir über ein ewiges Königreich. Paulus schreibt 1. Timotheus 1, Vers 17, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre von Herrlichkeit und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott regiert. John Newton nochmal, es gibt einen politischen Leitsatz, der mich tröstet. Der Herr regiert. Es tröstet mich, wenn ich Nachrichten höre. Bist du verrückt? Wo nimmt die Welt ihren Trost her? Ich habe Hoffnung, ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird es geben, aber es ist Wahnsinn. Was ist jetzt damit gemeint? Wie reagiert Gott? Und da ist immer wieder die Rede von dem Tag, der immer näher rückt. Was ist das für ein Tag? Das würde ich gerne mit euch ein bisschen betrachten. Wie führt er alles auf diesen Tag hin in der Weltgeschichte? Darüber haben wir in Teil 3 gesprochen, hier in dieser Serie. Und ich wiederhole es jetzt einfach nochmal kurz im Blick auf das Hirten, auf den Hirten. Im Blick auf Israel und auf die Gemeinde. Was hat er getan? Wer bekommt in welcher Zeit die Verantwortung Gottes für seine Ziele in dieser Welt? Schaut, Gott beginnt die Geschichte. Von Anfang an hat Gott den Menschen mit einer Verantwortung für diese Welt gestellt. Es beginnt ja mit Adam. Adam, du hast die Verantwortung. Bebaue, gib Namen, etc. Verantwortung für diese Welt. Und Adam hat versagt. Aber Gott geht dennoch Menschen weiter nach, wie ein Hirte. Hesekiel 34, 11, so spricht der Herr: siehe, ich bin da. Und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Das ist der Charakter Gottes. Und der Kontext im Alten Testament ist ja zunächst mal Israel. Der Hirte Israels kümmert sich um seine Schafe. Wie hat er das gemacht? Indem er einige Menschen Verantwortung gegeben hat. Und wir haben es immer überschrieben mit dem Mantel übergeben, wie bei Elia dem Elisa. Ja? Das war so das Bild für Verantwortung übergeben. Er hat Menschen eingesetzt und hat sie befähigt. Einen Abraham, einen Mose, die Priester, Propheten, Könige, all die und die Richter. Bis Jesus kam. Auf ihn hat alles gedeutet. Er ist der große Hirte. Der Messias kam, der wahre gute Hirte für Israel, so wie Gott es versprochen hatte. Man kann also sagen, dass Gott durch Israel seine Herrschaft in der Welt bezeugen wollte und dann den Messias, den König, sandte. Aber Israel hat ihn abgelehnt. Und daher macht Jesus in Matthäus 21 eine bittere Aussage. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen, von euch Juden, und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringt. Sind gescheitert mit ihrer Verantwortung. Und dann beginnt was? Zeit der Gemeinde. Zeit der Gemeinde. Und da wird wieder eine Verantwortung Menschen gegeben. Für den Beginn der Bau der Gemeinde setzte er wen ein? Wir hatten das hier betrachtet. Die Apostel. Sie haben die Verantwortung bekommen. Bevor das geschah, Apostelgeschichte 1,2, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes, Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Und was haben diese Apostel gemacht, als sie die Grundlagen für die Gemeinde gelegt haben? Sie haben gesagt, ihr Älteste habt jetzt die Verantwortung für Gottes Volk. Gott kümmert sich um seine Schafe. Ich lasse euch zurück, aber ich kümmere mich. Und dann setzt der Älteste ein für seine Gemeinde. Und ich möchte auf dieser Zeitlinie da jetzt mal kurz stehen bleiben und nochmal festhalten, was das für unsere aktuelle heilsgeschichtliche Zeit jetzt bedeutet. Kurz drei Punkte. Wir haben es gesagt. Älteste sind seine Unterhirten. Der Mantel wurde sozusagen weiter übergeben von den Aposteln an die Ältesten der Gemeinde. Sie haben damit Verantwortung in der Gemeindezeit für das Volk Gottes. Ich möchte das jetzt, muss das ja auch nicht alles wiederholen, was wir in der im dritten Teil der Serie dazu gesagt haben. Aber zusammengefasst, sie schützen, sie versorgen, sie bewahren, sie führen die Gemeinde als Unterhirten im Auftrag des guten Hirten. Und wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, dann ist das scheinbar eine Vorstellung von ihm, dass das so ist. Es gibt keine höhere Autorität, also er wollte das so. Und da wir mitten in dieser Welt leben, müssen Älteste, muss eine Gemeindeleitung immer wieder diese Frage stellen. Seht ihr den Tag, der kommen wird, wenn der Oberhirte wiederkommt? Seht ihr den Tag? Die Schrift tut das permanent. Das heißt, wir überbrücken nicht die Zeit, bis wir im Himmel sind, sondern wir als Gemeinde haben gemeinsam Verantwortung in dieser Zeit für Gottes Ziele mitten in dieser Welt, in dem ganzen Chaos. Das ist das Zweite. Wir sind seine Herde, alle gemeinsam gesandt in die Welt. Ich könnte auch sagen, zurückgelassen in der Welt. Und wir sind Überwinder in der Welt durch den Heiligen Geist, durch den uns der gute Hirte in alle Wahrheit leitet, in dieser Welt voller Lügen. Wie sagte es Jesus damals seinen Jüngern, als er sie aussandte, in Israel die Botschaft vom Reich zu predigen? Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. Betraf damals die Zeit, als er seine Jünger aussandte, in Israel die Botschaft zu verkünden. Und jetzt hört mal, wie Paulus die Situation der Gemeinde beschreibt. Römer 8, Vers 35 folgende. Er sagt zunächst, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das ist die Welt. Und dann sagt er, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Auf einmal betrifft es uns. Juden und Heiden zusammen bilden in der jetzigen Zeit das Volk Gottes, die Gemeinde, also den Überrest, den Gott retten wird. Das ist unsere Zeit aktuell. Ich lese nochmal Johannes 10, Verse 26, folgende. Jesus sagt, aber ihr glaubt nicht, das spricht er zu der geistlichen Leitung damals von Israel, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Gott regiert. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und daher beschreibt Paulus, was in der jetzigen Zeit die Kennzeichen dieser Berufenen sind. Ich lese es euch, 1. Korinther 1, 23, 24. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Und jetzt sagt er, was in dieser Welt passiert, die diesen Hirten nicht hören. Den Juden ist er ein Anstoß. Den Nationen ist er eine Torheit. Und dann spricht er von den Berufenen. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das heißt, die gute Nachricht wird in dieser Zeit zu vielen gepredigt. Das ist die Aufgabe an die Gemeinde, aber nur die Schafe werden hören und die verstehen es, oder anders ausgedrückt, die Berufenen werden hören und sie werden dazukommen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Wir predigen das Evangelium. Dann sollten wir es auch kennen. Die sichtbare Kirche zur Zeit, wenn man alles nimmt, ist eigentlich ein vermischter Körper. Gläubige und Nichtgläubige sitzen da manchmal nebeneinander und man weiß es gar nicht. Es ist auch nicht unsere Aufgabe. Da sitzen Heilige und Unheilige, Verwandelte und Nichtverwandelte, alles vermischt in einer Versammlung. Sie sitzen Seite an Seite. Und es entzieht sich einfach der Macht von Menschen, sie zu trennen oder genau zu erkennen, wer wer ist. Aber eines Tages wird es eine schreckliche Trennung geben. Seht ihr den Tag, der kommen wird, wenn dieser Oberhirte kommt und diese Trennung machen wird, die Schafe von den Böcken trennen wird, so sagt Jesus ja mal. Was wird an diesem Tag sichtbar, wenn er wiederkommt? Dass er allein der wahre Hirte über sein Volk ist. Jesus allein ist und bleibt der wahre Hirte. Und das ist das Höchste, glaube ich, auch was eine Ältestenschaft in einer Gemeinde vermitteln kann. Er ist unser Hirte. Wir weisen auf Christus hin. Er ist Herr über die Gemeinde und auch nach wie vor über Israel. Jesus ist der Hirte und wir, die wir an ihn glauben, gehören zu seinen Schafen. Der Herr kennt jedes seiner Schafe mit Namen. Er ist immer für sie da und um ihr Wohlergehen bemüht. Darf ich euch diesen Vers nochmal sehr ans Herz legen? Hesekiel 34, 11. Siehe, ich bin da. Und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Der Hirtendienst von Jesus wird in der Schrift unter drei verschiedenen Aspekten vorgestellt. Und ich dachte mir, die Serie schließen wir ab, indem ich euch das einfach nochmal kurz sage, wie er bezeichnet wird. Einmal, er ist der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und was tut der gute Hirte? Was hat er damals getan? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Welt, für die Schafe, für die Schafe. Als der gute Hirte war der Herr Jesus in der Vergangenheit für uns tätig. Er ist ans Kreuz gegangen für das Leben seiner Schafe. Und jeder, der jetzt an ihn glaubt, bekommt neues, ewiges Leben und geht nicht verloren in Ewigkeit. Und er darf sich absolut in der Hand des guten Hirten sicher wissen. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Er spricht von seinen Schafen. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist das, was der gute Hirte tut. Und ein Wort von jemandem, der selbst vollkommen verloren war, der Petrus, er schreibt dann später, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das ist Christus. Schaut, und wenn das hier für den Anfang unseres Glaubens steht, dann bedeutet das doch auch, dass dieser Hirte seine Schafe auch immer wieder neu sucht, falls seine Schafe mal abdriften. Bist du schon mal abgedriftet im Glauben? Schon mal weggelaufen? Schon mal lieblos geworden gegenüber der Gemeinde, gegen anderen? Lau geworden? Soll bei Schafen auch vorkommen. Aber falls das der Fall ist, wenn sie sich verirrt haben, sie sind nicht endgültig verloren, sie können zurückkommen zu dem Hirten, dem Aufseher ihrer Seelen, der sie ja auch immer wieder sucht. Wie oft hat mich der Hirte gesucht? Ich glaube, keiner von uns würde hier sitzen oder in dem Fall stehen, in meinem Fall, wenn das nicht wahr wäre. Der Gott dieser Welt, Satan, ist zu mächtig. Mit uns leichtes Spiel, oder? Aber das ist dieser Hirte. Und wenn du dazugehörst und abgeirrt bist, höre die Stimme des guten Hirten, kehr um. Seine Schafe hören seine Stimme. Das hat mal jemand gesagt, ich glaube, ich habe es auch schon mal zitiert, Satan kann nicht das Evangelium zerstören. Also tut er all das, was er kann, um die zu attackieren, die es glauben. Er verführt, er spaltet, er klagt an, er macht Vorwürfe, er beschämt, er täuscht, er lügt, er streut Gerüchte, er provoziert Misstrauen, er führt Bitterkeit. Aber fürchtet euch nicht, Jesus ist der gute Hirte, er wird uns führen. Mitten in all dem. Dann sehen wir in der Schrift eine zweite Bezeichnung, die ich euch nahebringen will heute nochmal. Sie bezeichnet Jesus auch als den großen Hirten. Wie der Hebräerbrief. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, der Gott des Friedens führt ihn aus den Toten heraus, die Führer in den Reihen der Heiligen sind seine Unterhirten, aber er ist der große Hirte, der jetzt in der Herrlichkeit neben dem Vater ist und für uns eintritt. Wisst ihr, dass Jesus das in diesem Moment tut? Dass wir verstehen. Als der große Hirte ist Jesus in der Gegenwart für uns tätig, jetzt gerade. Gott hat ihn nach seinem Erlösungswerk aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten erhöht. Und vom Himmel aus sorgt er jetzt für seine Schafe und er verwendet sich unermüdlich für sich. Weißt du das? Dass im Himmel für dich eingetreten wird vor dem Vater. Das tut der große Hirte für dich jetzt. Warum stehen wir in dieser kaputten, verlogenen Welt überhaupt noch im Glauben? Weil er für uns eintritt. Wisst ihr noch, was er Petrus sagte? Petrus, ich habe für dich gebetet. Warum? Damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, stärke deine Brüder. Ich habe für dich gebetet. Mein Glaube braucht auch dieses Gebet unseres großen Hirten. Hast du ihn schon kennengelernt als ein großer Hirte, der jetzt für dich eintritt im Himmel? Und dann der letzte Begriff, der auch mit unserem Thema heute nochmal mehr zu tun hat. Er ist der Oberhirte oder er ist der Erzhirte. 1. Petrus 5, Vers 4. Und wenn der Erzhirte oder Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also Oberhirte oder Erzhirte bezeichnet den obersten Rang, höchsten oder den ersten. Und als dieser Oberhirte wird er, so wie es hier steht, an einem zukünftigen Tag offenbar werden. Also als der Erz- oder Oberhirte wird Jesus in der Zukunft uns nach Hause führen, wie versprochen. Als dieser Oberhirte wird er an einem zukünftigen Tag offenbar werden, sichtbar werden. Seht ihr diesen Tag? Habt ihr diesen Tag im Blick? Morgen und die Woche über. Bei euren Entscheidungen, bei euren Prioritäten. Ich möchte jetzt mit euch nochmal abschließend auf diese Karte schauen, auf diese Grafik. Was ist also dieser Tag, an dem er offenbar werden wird als der Oberhirte? Wenn ihr die Schrift im Kontext betrachtet, dann erkennt ihr, dass das nicht nur ein spezieller 24-Stunden-Tag ist, sondern dass damit zusammenfassend eine Zeit des zukünftigen Eingreifens Gottes in dieser Welt sein wird. Durch Christus. Im Alten Testament, der Tag des Herrn. Das ist ein Tag, wo Gott eingreifen wird, diese Weltgeschichte an sein Ziel führt. Vielleicht beginnt dieser Tag, ich sage bewusst jetzt erstmal vielleicht, mit der Entrückung der Gemeinde. Das sehen manche guten Theologen so. Manche sehen es anders. Manche andere guten Theologen denken, es gibt keine Entrückung. Die finden das sogar schlimm, was ich gerade sage. Ich halte mich also an die anderen guten Theologen. Ich glaube, da ist die Gemeindezeit irgendwo ist zu Ende, weil sie ist eingeschoben worden. Weil es steht noch im Raum, dass Christus seine Herrschaft in dieser Welt in Israel aufbauen wird. Ich denke, dass es dann nach dieser Gemeindezeit hauptsächlich wieder um Israel gehen wird. Und da ist dann die Rede von den letzten 7 Jahren, diese letzte Jahrwoche, die bei der Prophetie von Daniel in Daniel 9 noch fehlt, wo Daniel gesagt bekommt, 70 Jahrwochen sind über dich und dein Volk beschlossen. 63 Jahrwochen sind erfüllt worden, eine Jahrwoche fehlt noch. Und ich glaube, dass die am Ende der Zeit in der Offenbarung beschrieben wird. Ein Gericht über diese Welt zum einen und eine Vorbereitung Israels auf den Oberhirten, den Messias, wenn er offenbar werden wird. Und zwar, wenn er wiederkommen wird auf dem... Was ist los? Hier. Wenn er sichtbar auf die Erde wiederkommen wird. Bei der Entrückung wird die Gemeinde entrückt und er kommt der Gemeinde entgegen. Und wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Aber dann an dem Zeitpunkt wird er auf die Erde kommen und er wird sein Reich aufbauen, was Israel noch versprochen ist. Gott bricht sein Wort nicht. Und dann wird er regieren als König in dieser Welt. Und dann, jetzt müssen wir diesen grünen Pfeil beachten, wenn diese Zeit vorbei ist, dann kommt ein neuer Himmel. Dann kommt eine neue Erde. Dann beginnt die Ewigkeit. Nochmal, die Schlüsselbedeutung von Tag des Herrn. Gemeint ist das künftige, sichtbare Erscheinen Christi in Herrlichkeit, um sein Gericht zu halten und seine Herrschaft in dieser Welt aufzurichten, wie versprochen. Also der Tag ist fest verbunden mit Gericht und Vollendung. Dieser Tag ist für die Gläubigen und für die Vollendung ihrer Hoffnung, die ewige Gemeinschaft mit Gott und auch für das Belohnen, für ihr Durchhalten, für den Kampf. Und für Nichtgläubige bedeutet es Gericht. Das müssen wir auch wissen. So, können wir jetzt nochmal diesen ein oder mehrere Verse in Hebräer 10 in den Blick bekommen? Was heißt das jetzt? Je mehr ihr den Tag kommen seht, diesen Tag. Warum sollen wir die Versammlung nicht verlassen? Warum sollen wir verbindlich miteinander leben? Weil wir diesem Tag näher kommen. Und wir können und sollen da nicht ohne Leitung der Hirten sein. Und wir müssen uns gemeinsam vorbereiten. Wir müssen gemeinsam durchhalten. Kollektive gemeinsame Anbetung ist ein wesentlicher Bestandteil des geistlichen Lebens. Das heißt, dieser Text ist auch eine Warnung vor Abfallen in einen endzeitlichen Zusammenhang. Es geht um das Herannahen dieses Tages. Also Ermahnung kann die Gestalt annehmen von Ermutigung. Trost, Warnung, Stärkung. In dieser Ermahnung liegt also eine endzeitliche Dringlichkeit, die hier der Hebräerbriefschreiber uns mitteilt. Seht ihr den Tag kommen? Habt ihr den im Blick bei euren Entscheidungen? Der Hebräerbrief verwendet diesen Tag, dieses zukünftige Ereignis, um die Gemeinde zu ermahnen, zu ermutigen, nicht aufzugeben, aufeinander zu achten. Es kommen bittere Tage und ich glaube, sie werden noch schlimmer. Also die Nähe dieses Tages dient als dringende Motivation für uns Christen, im Glauben und in der Gemeinschaft standhaft zu bleiben. Also der Schreiber ermahnt uns, die Zusammenkünfte nicht aufzugeben, gegenseitig uns zu ermutigen, je näher das Ende rückt. Petrus schreibt, was wird dann passieren, wenn der Erzhirte kommt, der Oberhirte? Wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Als der Erzenoberhirte wird Jesus in Zukunft, also sehr bald vielleicht, in Macht und Herrlichkeit mit all den Seinen erscheinen, und auf dieser Erde 1000 Jahre lang in Gerechtigkeit und Frieden regieren. Das ist das, was ich glaube. Und wenn er bei seiner Wiederkunft als Oberhirte erscheint, wird er auch den Dienst der Unterhirten beim Gericht an seinem Preisrichterstuhl beurteilen und alle seine Unterhirten für ihren Hirtendienst belohnen. Und dafür steht hier dieses Wort unverwelkliche Krone oder Ehrenkranz. Das ist die Krone der ewigen Herrlichkeit. Unverwelklich. Also alles, was wir sonst machen als Nebenschauplätze, ist vergänglich. Aber dieser Lohn nicht. Und ich hoffe, dass unsere zukünftigen Ältesten das als hohes Motiv haben, sagen, boah, ich will vor Jesus stehen können, mich nicht schämen müssen. Ich will durchhalten. Ich werde den Kampf kämpfen, wie Paulus. Denn ohne Kampf geht's nicht. Also in der Welt des Neuen Testaments wurden Kronen oder Ehrenkränze als Zeichen für einen siegreich bestandenen Kampf ja verliehen. Kennt das ja, ne? Wenn dann, weiß man, weniger Krone, sondern so ein, was war das? So ein Lorbeerkranz, genau. Von daher schreibt Paulus jetzt, aber nochmal erweiternd, nicht nur die Ältesten, sondern jeden von uns. 1. Korinther 9, 24. Wisst ihr nicht, dass die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft nun so, dass ihr ihn erlangt? Seht ihr den Tag kommen? Liebe Herde, Gemeinde Gottes, Volk Gottes, es ist nicht egal, wie wir hier leben. Wie kurzsichtig, wenn wir nur nach irdischen Segen uns ausstrecken und da all unsere Zeit investieren und den Geber allen Segens aus dem Blick verlieren, der wiederkommen wird. Ist kurzsichtig. Allen Gläubigen sind verschiedene Kronen verheißen. Also das als Symbol für Lohn, Anerkennung, für Treue, für unseren Kampf hier. Da wird im Neuen Testament geschrieben von der Krone des Lebens, die Krone der Gerechtigkeit, der Freude. All diese Kronen sind unvergänglich. 1. Korinther 9, 25, also ein Vers weiter. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie eine vergängliche Krone empfangen. Und damit meint er die Sportler in der Arena, vergänglich. Wir aber eine unvergängliche. Seht ihr den Tag? Haben wir den Tag im Blick? Freuen wir uns auf den Augenblick, wo er als Erzhirte erscheinen wird, um Lohn auszuteilen? Und dann erleben alle, die zu seiner Herde gehören, das, wonach David sich so gesehnt hat. Nochmal Psalm 23, Erinnerung. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für immer da. Für immer. Psalm 116, 9. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Liebe KfBler, ich sag mal, liebe beschenkte Eltern mit Kindern, also ihr werdet euren Kindern nichts Größeres oder Besseres oder Wertvolleres vorstellen können in dieser kaputten Welt als diesen Hirten. Besonders auch durch euer Vorbild, indem ihr das, was hier in Hebräer 10 festgehalten ist, ihnen vorlebt. Da ist ein Oberhirte, der bringt uns ans Ziel. Ich möchte diese Serie beenden mit dem Brief von dem Mann, der selbst als Unterhirte der Gemeinde diente, Petrus. Wisst ihr noch, wo sein Hirtendienst begann? An einem Lagerfeuer. Und Jesus hat ihn dreimal eine Frage gestellt. Das war der Einstieg in diese Serie. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Das fragt ihn noch zweimal. Weide meine Lämmer. Und genau das hat Petrus getan. Er war gehorsam. Und dieser Petrus schreibt dann an die andere Unterhirten in seinem ersten Brief in Kapitel 5 folgendes. Und das möchte ich euch gerne noch lesen. Vielleicht stehen wir dazu auf. Ich lese aus Gottes Wort, Kapitel 5. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig und nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.